Und außerdem ist das Besondere an den Atomwaffen ja eben, dass sie radioaktives Material freisetzen, sodass selbst wenn eine relativ kleine Explosion passiert, einfach viel Radioaktivität freigesetzt wird und das umliegende Gebiet verseucht wird und Menschen noch Jahrzehnte später oder Jahrtausende später Schäden davon tragen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Zur Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal wieder ein Buch zur Hand genommen, das ich, glaube ich, aus meiner Schulzeit kannte und in dem es darum geht, dass wir in einem sogenannten Endzeitalter leben. Das klingt jetzt ein bisschen skurril und das klingt so, das haben die Autoren so genannt, weil wir in einem Zeitalter leben, in dem sich die Menschheit theoretisch zum ersten Mal selbst auslöschen kann, mit Hilfe der Atombomben. Und ich habe gesagt, das klang damals, als ich das erste Mal las, sehr bedrohlich, aber es hatte auch irgendwie was Beruhigendes. Das klingt jetzt komisch, denn ich dachte mir, als ich damals das Buch zuerst mal zur Hand nahm, wer ist denn so blöd, eine Atombombe zu zünden, wenn er wenige Augenblicke später selber damit rechnen muss, eine durch eine vernichtet zu werden? Und diese Gleichung ist ja bis heute aufgegangen. Das ist dieses berühmte Gleichgewicht des Schreckens. Die Frage ist nur, kann das auf ewig so bleiben in einer Zeit, in der Krieg, in der Kriege auf einmal wieder omnipräsent sind und in der Länder, auch Deutschland, plötzlich wieder wie verrückt aufrüsten? Darüber möchte ich heute mit einer Frau sprechen, die unter anderem sagt, dass es einen, ich zitiere, kleinen Atomkrieg nicht gibt. Ich freue mich und habe auch ein ganz klein bisschen Angst. Nein, ich freue mich auf Inga Blum, die Co-Präsidentin der Internationalen Ärztinnen zur Verhütung des Atomkrieges aus Hamburg. Richtig, soweit, Frau Blum?
Ist alles ja, genau. Gesagt? Ja, ich freue mich auch sehr über die Gelegenheit, hier zu sein, denn das einzig Gute, wenn man so sagen kann, ist, dass wir endlich mehr gehört werden mit unserem Thema, was aber eigentlich seit dem Kalten Krieg unverändert aktuell war und jetzt gerade noch mal viel aktueller wird. Genau, einen kleinen Atomkrieg gibt es nicht.
Kommen wir gleich zu. Sie müssen erst mal natürlich sagen, wie sind Sie dazu gekommen? Sie sind eigentlich Neurologin, richtig? Von Haus aus?
Ja, ich bin Neurologin und Hausärztin.
Hausärztin. Genau. Und seit wann sind Sie bei den Ärztinnen gegen, gegen Atomstrom, ist natürlich Quatsch, zur Verhütung des Atomkrieges. Wie sind Sie da hingekommen und warum?
Ich bin da schon seit 2004 und bin relativ zufällig auf einer Studentenkonferenz in Irland gelandet, die von denen ausgerichtet worden war. Und ich war eigentlich eher an so globaler Gerechtigkeit und sowas interessiert und habe dann da aber darüber gehört und verstanden, was das für eine unglaublich reale Bedrohung auch ist und wie sehr das in Vergessenheit geraten ist und wie viel es auch mit globaler Gerechtigkeit zu tun hat. Deswegen habe ich mir das von da an so auf die Fahnen geschrieben.
Sind dann Mitglied geworden?
Weil ich bin dann Mitglied geworden, genau.
Und sind dann ja sozusagen in der Organisation immer weiter nach oben gekommen, weil?
Weil es wenig Menschen gibt, die sich da so viel Zeit wirklich für nehmen. Die meisten arbeiten als Ärzte und haben da einfach relativ wenig Zeit. Aber ich habe festgestellt, dass einfach ein wichtiger Teil von mir ist und habe mich so dafür entschieden. Wobei das nicht schwierig ist, da nach oben zu kommen, weil erstens ist das Thema wirklich aus der Mode gewesen lange. Es gab wenig Konkurrenz und zweitens gibt es eben wenig Leute, die da so viel Zeit reinstecken.
Das hat sich geändert jetzt wann? Mit Beginn des Ukraine-Krieges? Oder wann?
Da ist es eigentlich richtig wieder hochgekommen, auf jeden Fall, dass ja viele Leute auch Angst hatten vor Atomwaffen. Genau.
Wie ist Ihre Angst? Ich habe gerade vor einer Woche mit einer Freundin gesprochen und erzählte ihr dann, dass ich mich mit Ihnen treffe und sagte, ich kann das nicht hören. Wenn ich höre über Atombomben, Atomkrieg, ich kann das nicht hören, ich will das nicht hören, ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich werde mir auch diesen Podcast nicht anhören. Das ist ja die eine Art, das zu verdrängen, dass es das gibt. Ihre Art ist eine ganz andere. Sie haben sich intensiv damit beschäftigt.
Ja, also ich hatte schon auch viel mit Angst zu kämpfen, weil ich so das Gefühl hatte, wie in so einem Albtraum, wo man eigentlich rennt und nicht von der Stelle kommt, weil im Grunde es wenig Öffentlichkeit über viele Jahre nur dafür auch gab und Und weil ich wirklich dann auch Angst hatte, als der Ukraine-Krieg losging, dass tatsächlich was passieren kann. Aber gleichzeitig wusste ich, ich weiß einfach so viel, die Option da jetzt nicht mehr drüber nachzudenken, gibt es eigentlich auch nicht. Insofern nehme ich jetzt eher Kraft aus den Verbindungen und stelle fest, dass es doch auch viele Leute gibt, die das verstehen und erkennen und glaube schon, dass sich auch wieder was bewegen wird.
Jetzt, das können Sie gut besser beschreiben als ich, weil Sie es gelernt haben, dass Menschen Angst vor dem Atomkrieg und den Atombomben haben, Atomwaffen, ist erstmal ja eine ganz normale Reaktion, ne?
Ja, auf jeden Fall, na klar. Und ich denke schon, dass auch dieses Vergessen dieser großen Bedrohung einfach viel mit tatsächlich Verdrängung zu tun hat, was man ja weiß, dass wenn irgendwas viel zu furchtbar ist, dann denken die Leute nicht mehr drüber nach. In den 80er Jahren gab es ja die riesige Friedensbewegung und die auch mit dazu beigetragen hat, dass es dann die ersten Abrüstungswellen gab. Und ich glaube, dass die Menschen dann gedacht haben, okay, die Politik hat es verstanden und wir können uns ein bisschen entspannen. Und gleichzeitig war man auch froh, nicht mehr über das ganze Grauen nachzudenken. Aber so auf der anderen Seite hat sich das weitergedreht, weil einfach viele Leute noch in der NATO sind und in der Rüstungsindustrie sind und so, die einfach da auch weiter den alten Mustern im Grunde folgen.
Warum Ärzte denn? Da fragt man sich, warum sind Ärzte denn jetzt diejenigen, die sich Gedanken machen zur Verhütung des Atomkriegs? Weil wir sprechen da auch gleich darüber, sie können da sehr explizit sein, was eigentlich passiert, wenn so eine Atombombe auf eine Stadt wie München oder Hamburg fällt. Warum engagieren sich Ärzte denn? Weil sie dann diejenigen wären im Zweifel, die machtlos wären, die das nicht... Warum Ärzte denn?
Genau, also das ist die Gründungsidee gewesen von Bernard Lone, das ist übrigens der Erfinder des Defibrillators, der jetzt ja überall hängt, also ein ganz berühmter Professor für Kardiologie aus Boston, der gesagt hat, die Gefahr durch Atomwaffen ist einfach viel größer als alle Herzerkrankungen für meine Patienten und deswegen möchte ich aus wissenschaftlicher und humanitärer Perspektive sagen, was passieren würde und hat sich dann zusammengeschlossen mit Jewgeni Chassow, der Professor für Kardiologie in Moskau war, um so eben auch diese Blockkonfrontation zu überwinden und diese Präsentation der wissenschaftlichen Folgen hat wirklich Eindruck gemacht, weil sonst wird über Atomwaffen ja viel in Begriffen von strategisch, rational und so weiter gesprochen. Aber Gorbatschow zum Beispiel hat gesagt, dass ihn das wirklich erschüttert hat und dass das auch ein Grund war, warum er dann sich auf die Abrüstungsverträge eingelassen hat.
Und das ist interessant, weil wir jetzt ja in so einer Situation sind, wo dann tatsächlich gesprochen wird über strategische Atomwaffen und über taktische Atomwaffen und man dann immer denkt, ach guck mal, es gibt also die ganz bösen, das sind die strategischen, richtig? Das sind die...
Das sind im Grunde die über den Atlantik fliegen können.
Genau. Und die eine Sprengkraft haben, wo man dann mal schnell bei Hiroshima und zehnmal mehr ist. Und bei den taktischen denkt man, naja, also so eine taktische Atom, das klingt irgendwie so, das klingt so harmlos. Ne? Die kann man so gezielt einsetzen und taktisch. Und da müssen Sie mal erklären, das ist das vorhin, was ich vorhin zitierte, einen kleinen Atomkrieg gibt es nicht. Taktische Atomwaffen, was bedeutet, erstmal die Unterschiede, strategisch und taktisch, dass wir das
genau,
einmal haben.
Also strategisch ist eigentlich, das sind die von den USA nach Russland fliegen können und alle anderen kann man unter taktisch einsortieren, da gibt es keine Sortierung jetzt wirklich nach Größe, wobei die Unterschiede schon gewaltig sind. Es gibt ja welche, die haben irgendwie eine Sprengkraft von 50 Megatonnen, das war das Höchste, was es mal gab und die es jetzt so gibt, die sind aber immer noch deutlich größer als die Atomwaffen, die auf Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wurden. Also jetzige Atomwaffen haben vielleicht so 100 Kilotonnen und in Hiroshima hatte die 15 Kilotonnen. Das sind einfach immer noch riesige Atomwaffen und eine einzige von denen könnte über St. Petersburg oder über Hamburg oder so wirklich mehrere hunderttausend Menschen töten.
Und nochmal, das hat mit strategisch und taktisch und strategisch dann gar nichts zu tun. Die Sprengkraft ist immens.
Die Sprengkraft ist immens. Es gibt tatsächlich auch die Entwicklung, dass man eine ganz kleine macht. Das ist was, wo der Eindruck erweckt werden soll, dass man die wirklich mit begrenzten Schaden sozusagen einsetzen kann. Also zum Beispiel so zielgerichtete Bunkerbuster, die dann irgendwelche unterirdischen Ziele zerstören können, sind relativ klein. Aber das Problem ist nicht nur die Sprengkraft, sondern es gibt auch Simulationen von US-Militärs tatsächlich, die zeigen, dass auch wenn so eine kleine Atomwaffe eingesetzt würden, die Befehlsketten sehr wahrscheinlich einfach so sind, dass es eskalieren würde und dass dann als Antwort größere kommen und dann auch ein globaler Atomkrieg.
Das ist sozusagen das, was Sie sagen. Es gibt keinen kleinen Atomkrieg. Man muss auf jeden Fall schon mal verhindern, das ist das Mindeste, dass jemals eine Atomwaffe eingesetzt wird. Weil wenn erstmal eine eingesetzt wird, dann weiß man nicht, wie die Kaskaden danach sind.
Genau. Und außerdem ist das Besondere an den Atomwaffen ja eben, dass sie radioaktives Material freisetzen, sodass selbst wenn eine relativ kleine Explosion passiert, einfach viel Radioaktivität freigesetzt wird und das umliegende Gebiet verseucht wird und Menschen noch Jahrzehnte später oder Jahrtausende später Schäden davon tragen.
Und trotzdem ist das Interessante, dass wir, wenn man sich das vorstellt, Sie haben es mal beschrieben, eine Atombombe mit 100 Kilotonnen, wenn wir jetzt mal nicht Hamburg, sondern München, haben Sie, glaube ich, damals beschrieben, wenn die da abgeworfen wird, dann sterben sofort 200.000 Leute und innerhalb kürzester Zeit nochmal 400.000 Leute, ungefähr.
Ja, also die Größenordnung, das gibt eine Seite nuclearsecrecy.com, heißt die, da kann man das genau einstellen, das ist ganz furchtbar.
Was kann man da einstellen? Also
Sprengkraft auf welche Stadt man abwirft und dann wie viele Menschen sterben werden, da wird es dann auch aufgezeigt, wie der Radius des Feuerballs wäre, welche Kraft die Druckfälle hätte, wie heiß die Temperatur wäre, also es sind ja Temperaturen, die sind unglaublich, mehrfach wie die Temperatur der Sonne. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass dann Feuerstürme entstehen aus diesem unglaublichen Druck und der Hitze. Also Feuerstürme, so wie das in Hamburg und in Dresden und in Tokio gewesen ist. Und da sterben die meisten Menschen, weil riesige Feuerstürme einfach durch die Stadt ziehen.
Und deshalb kommen wir jetzt gleich zu, dass man sich denkt, keiner kann so doof sein, sowas zu machen. Bis hin zu den Auswirkungen auf die, also im weitesten Sinne auf die Umwelt, ne? Also das Gelände ist über Jahrzehnte, Jahrhunderte unbewohnbar.
Es werden ja, einmal wird Radioaktivität direkt in der Explosion freigesetzt und dann werden aber viele radioaktive Partikel sozusagen in die Atmosphäre geschleudert. Und je nachdem, wie groß die Explosion ist, desto hoch kommt das. Ein Teil kommt dann mit Regen und Schnee und Wind in der näheren Umgebung wieder runter, so wie wir das von Tschernobyl auch kennen. Und einiges verteilt sich aber auch über den ganzen Globus. Und das hat zum Teil Halbwertszeiten von zehntausenden Jahren. Wir haben da auch jetzt viel Studien zu gemacht, um nochmal zu gucken, was ist eigentlich mit den ganzen Atomtestgebieten. Es sind ja nicht nur die Atomwaffen auf Hiroshima und Nagasaki eingesetzt worden, sondern etwa 2000 Atomtests sind auch durchgeführt worden, um das auszuprobieren. Und das war immer auf dem Land von Ureinwohnern irgendwo abgelegen, wo man dachte, das interessiert keinen. Und das ist ganz furchtbar, wie die Menschen dort verstrahlt worden sind, ohne dass sie gewarnt worden sind, und wie da bis heute noch weite Gebiete im Grunde nicht bewohnbar sind.
Wie fühlt es sich für Sie an, wenn Sie dann feststellen, jetzt ist dieser Krieg in der Ukraine, diese unmittelbare Bedrohung, die NATO empfindet durch Russland, der Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt, wir müssen bis 2029 kriegstauglich sein. Und in Deutschland macht man sich zum Beispiel jetzt Gedanken darüber, müssen wir unter den Atomschirm der Franzosen schlüpfen. Wobei, das habe ich neulich mal in diesem Podcast, glaube ich, mit Klaus Brinkbäumer besprochen, ist eigentlich ausgeschlossen ist, dass Deutschland selber eigene Atomwaffen kriegt. Da würde die ganze Konstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg auseinanderbrechen. Das würden die Russen zum Beispiel auch gar nicht mitmachen. Aber wie blicken Sie auf diese Situation, wo es auf einmal nicht mehr darum geht, Atomwaffen abzubauen, in Klammern, das ist zwar abgebaut worden, aber ich glaube, wir reden über, wie viele Atomwaffen gibt es auf der Welt ungefähr? Allein die
so etwa 12.000.
Genau. Ne? Die meisten davon in amerikanischen und russischen Händen.
Genau, richtig? Über 90% in den USA und in Russland. Und das ist immer noch ausreichend, um das Leben auf der Erde mehrfach zu zerstören. Ein ganz wichtiger Aspekt ist, die 12.000 oder 1.800 davon sind auf höchster Alarmstufe. Das heißt tatsächlich so, dass Trump oder Putin in der Lage wären, das innerhalb von kürzester Zeit zu starten. Aber zurück zu der anderen Frage. Das finde ich natürlich wahnsinnig gefährlich und das wird dazu beitragen, dass sich das weiter normalisiert, dass wahrscheinlich noch mehr Länder dann nach Atomwaffen streben werden. Denn was vor 2 Tagen gerade begonnen hat. Das ist die Konferenz in New York, eigentlich die wichtigste Abrüstungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag, der sogenannte Non-Proliferation Treaty, NPT. Und unter dem haben sich die offiziellen Atomwaffenstaaten, das sind Russland, die USA, China, Frankreich und England, verpflichtet abzurüsten. Und im Gegenzug dürfen alle anderen Mitgliedstaaten, zu denen auch Deutschland gehört, also es sind 186 Länder, nur Indien, Pakistan, Nordkorea sind nicht dabei.
Weil die auch Atombomben haben, ne? Aber eben
genau,
nicht
die haben das
ne?
irgendwann verlassen, weil sie auch Atomwaffen hatten. Also ist es allen anderen verboten. Das heißt, wenn Deutschland jetzt über irgendwelche atomaren Schutzschirme nachdenkt, schwächt das einfach dieses ganze Verbot total. Und widerspricht unseren Verpflichtungen, die wir eingegangen sind unter diesem Atomwaffensperrvertrag. Und Deutschland lagert ja derzeit schon amerikanische Atomwaffen in Büchel in Rheinland-Pfalz. Und auch das ist schon ein Verstoß gegen diesen Atomwaffensperrvertrag, der von der ganz großen Mehrheit der Staaten in der Welt auch scharf kritisiert wird, weil dass das alles total aufweicht und ein Beispiel ist, dass Russland ja auch lange argumentiert hat, dass sie das als Bedrohung empfinden und jetzt wiederum Belarus russische Atomwaffen stationiert hat. Also es geht alles wieder los und dieses Jahr sollen auch Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden, was auch die Spirale nochmal anheizt, denn das sind Raketen, die innerhalb von wenigen Minuten Moskau erreichen könnten und natürlich als totale Bedrohung wahrgenommen werden. Und zu dem Schutzschirm muss man auch nochmal sagen, das finde ich ganz wichtig, dass einfach das eine Illusion ist. Da bin ich fest von überzeugt, dass das wirklich eine Illusion ist. Kann man an diesem Beispiel von den amerikanischen Atomwaffen in Rheinland-Pfalz auch gut sehen. Das sind ja keine Abschreckungswaffen, die liegen da. Jeder weiß, wo sie sind. Die werden bei einem Angriff sofort zerstört und die können nicht dann als Vergeltungsschlag genutzt werden, worauf ja dieses Prinzip der Abschreckung eigentlich beruht. Dafür bräuchte man welche, die auf U-Booten wären oder die irgendwie verbunkert wären oder so. Aber dafür sind die überhaupt nicht geeignet. Insofern ist das eine ganz gefährliche Illusion, finde ich, zu denken, dass das ein Schutzschirm wäre. Das erhöht eher das Risiko eines Angriffs auf Deutschland. Und das ist ja im Grunde auch der Gedanke zum Teil, dass der Atomkrieg eben hier in Deutschland, in Europa stattfindet und nicht interkontinental.
Das klingt tatsächlich bedrohlich. Und trotzdem fragt man sich, funktioniert das nicht doch, die Idee, die dahinter steckt, zu sagen, dadurch, dass es Atomwaffen gibt und dass sie nicht nur eine hat, sondern mehrere und jeder damit rechnen muss, wenn ich eine Atombombe zünde, zündet der andere auch eine? Und deshalb tut es keiner? Also das ist ja jetzt über, seit es die, ich habe es gesagt, dieses Buch mit dem Endzeitalter, was ich wirklich sehr prägend fand, das ist ja schon ein bisschen älter. Aber es ist ja seit Nagasaki und Hiroshima nie wieder eine Atombombe gezündet worden. Und das ist ja auch etwas, was jetzt, was so ein bisschen, finde ich, Mut macht. Der Krieg in der Ukraine geht jetzt schon ganz schön lange. Und es ist ein rein konventioneller Krieg. Es ist kein Krieg, wo die Russen hätten ja einfach, es wäre leicht für die Russen gewesen, mal eine taktische Atombombe einzusetzen. Und es hieß auch immer, wir probieren das mal aus, wir reizen sie mal, aber es ist nie passiert. Also ich will damit sagen, erfüllen das Dasein dieser Atombomben, so seltsam wie es wir vielleicht finden, nicht doch ihren Zweck?
Ja, andersrum kann man natürlich sagen, wenn es keine Atomwaffen geben würde, würde es auf keinen Fall einen Atomkrieg
geben. Das
stimmt. Also es gibt tatsächlich eine Auswertung, wo man so zwischenstaatliche Konflikte analysiert hat und gesehen hat, dass zwischen Atomwaffenstaaten es etwas weniger Konflikte möglicherweise gibt, statistisch seit dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings dafür umso mehr diese Proxykriege, wo Atomwaffenstaaten Krieg gegen andere Länder führen. Und das kann man jetzt ja auch gerade sehen, dass so diese vermeintliche Sicherheit vielleicht dazu führt, dass besonders aggressiv vorgegangen wird, wie von Russland gegen die Ukraine oder auch den USA gegen den Iran. Genau, und diese Art von Kriegen nimmt eben zu. Und letztlich ist das natürlich eine Illusion zu glauben, dass das auf Dauer gut gehen wird. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass es einfach so eine starke Symbolkraft hat. Solange sich die mächtigen Länder für ihre Sicherheit auf Atomwaffen verlassen, werden andere auch danach streben. Das haben schon Helmut Schmidt und Henry Kissinger und so eigentlich ursprünglich sehr atomwaffenfreundliche Menschen vor 15 Jahren oder sowas gesagt. Und das zeigt sich jetzt ja auch, weil jetzt wollen auf einmal alle Atomwaffen haben. Und ich mache tatsächlich gerade eine wissenschaftliche Arbeit, wo es auch darum geht, welche neurologischen Mechanismen im Grunde man jetzt auch schon kennt, die zeigen, das ist einfach wirklich so. Solange wir unser Sicherheitssystem auf Drohungen beruhen, neigt es zu Eskalation. Und es wäre stabiler, wenn wir eben was finden, was mehr auf Kooperationen setzen würde.
Und das, eine Zeit lang sah das ja so aus. Vor allen Dingen kommen wir hinzu, wenn dann zum Beispiel so ein Regime wie der Iran eine Atombombe hätte, wo das große Credo dieses Regimes ist, wir wollen Israel vernichten. Dann ist natürlich die Frage, wenn man eine Waffe hat, mit der man das tun kann, ob man es dann tatsächlich eines Tages macht.
Genau, das ist ja das, was selbst die konservativen Abschreckungstheoretiker irgendwann zu der Überzeugung gebracht hat, die dürfen nicht in die falschen Hände geraten. Genau. Deswegen müssen wir uns auch jetzt davon verabschieden. Aber wenn man natürlich jetzt Trump und Putin anguckt, dann überlegt man schon, ob der Madman immer im Iran ist, oder?
Absolut. Andererseits stellt man halt auch fest, das Problem ist, weil es Atomwaffen gibt, kann man so einen Krieg wie die Russlands gegen die Ukraine halt nicht so einfach lösen, weil theoretisch könnte man ja zum Beispiel als NATO, nehmen wir mal, es gäbe keine Atomwaffen, dann könnte man wahrscheinlich diesen Krieg relativ schnell auf konventionelle Weise lösen, weil die NATO der Russland überlegen ist. Man tut es deshalb nicht, weil es Atomwaffen gibt. Das gleiche anderswo. Das heißt mit anderen Worten, wer eine Atomwaffe hat, der kann jeden Krieg so lange führen, wie er möchte, weil den richtigen Gegenschlag wird sich der Gegner nicht trauen, oder das Opfer in dem Fall, weil ja immer die Sorge besteht, am Ende haben die eine Atomwaffe.
Ja, ja. Okay, das ist ja aber auch schlecht, wenn dann die Kriege so ewig geführt werden.
Das meine ich, genau, ja.
Und man kann natürlich auch überlegen, welche Rolle haben Atomwaffen überhaupt in der Entstehung zum Beispiel dieses Krieges da gespielt. Das ging ja im Grunde schon seit Anfang der 2000er, dass auch diese zunehmende Schwäche des Rüstungskontrollsystems, auch das Vertrauen, was damals in der Entspannungspolitik entstanden war, zerstört hat von beiden Seiten. Aber es waren die Amerikaner, die 2003 diesen ABM-Vertrag gekündigt haben. Daraufhin wurden dann Raketenabwehrsysteme in Osteuropa aufgebaut, was eigentlich immer eine ganz wichtige rote Linie gewesen war für Russland. Dann haben die USA irgendwann diesen Open Skies-Vertrag gekündigt, also man konnte nicht mehr so Kontrollflüge machen. Dann haben sie den INF-Vertrag gekündigt, also wobei es davor auch gegenseitige Vorwürfe gab. Das ist keine einfache Geschichte, aber das sind alles ja auch Dinge, wo Vertrauen, das gewonnen worden war und sich in Verträgen irgendwie niedergeschlagen hatte, dann wieder verloren gegangen ist, was auch mit zu dieser Situation mit beigetragen hat.
Meinen Sie denn nicht aber auch, wenn jemand eine Atombombe einsetzen würde, dass er, man erlebt das ja immer, wenn man sich anguckt, wie die Chinesen auf den Krieg in Russland oder Ukraine gucken, die Chinesen, die ja immer, wo man den Eindruck hat, die wollen eigentlich, ist eigentlich ein friedliches Volk, wird sich zeigen, was da passiert mit Taiwan. Aber in dem Moment, wo einer auch nur eine kleine, wir haben gelernt, so richtig kleine Atombomben gibt es, Einsatz, wäre der nicht sofort von dem Rest der Weltgemeinschaft geächtet?
Genau, ja. Das ist sicherlich ein Hauptgrund, dieses nukleare Tabu, dass es eine absolute Ächtung wäre. Und insofern stellen viele die Frage, wozu braucht man es denn überhaupt, wenn man es gar nicht einsetzen kann, weil man maximal geächtet werden würde, weil man einen Atomkrieg riskiert und weil man vor allen Dingen auch die eigenen Truppen sehr wahrscheinlich gefährden würde, weil die Auswirkungen so massiv wären, dass man das überhaupt nicht verhindern könnte und die Radioaktivität sich über die Landesgrenzen auch ausbreiten würde.
Und das Land, das muss ich auch noch dazu machen, also nehmen wir jetzt mal an, Russland hätte jetzt in der Ukraine Atombomben eingesetzt, das Land, was die ja eigentlich erobern wollen, damit könnten sie dann nichts mehr anfangen. Also insofern ist das, es ist alles komplett unlogisch und trotzdem ist es offensichtlich ja so wichtig. Und da kommt das, was Sie eben gerade beschrieben haben, weil man sozusagen man in so einer Drohungsspirale ist, aus der man nicht wieder rauskommt.
Ja, genau. Das weiß man ja, dass im Grunde, wenn man Angst hat vor Schmerzen, dann erstmal die Verteidigungsreflexe quasi hochgehen. Und ich finde schon, dass die Schnelligkeit, mit der jetzt diese atomare Aufrüstung gefordert wird, einfach darauf hinweist, dass da solche alten, reflexartigen Impulse einfach eine Rolle spielen. Weil solche Fragen wie, sind das überhaupt Abschreckungswaffen, die wir hier in Büchel haben, überhaupt nicht diskutiert werden. Sodass ich glaube, dass man da schon genauer hingucken muss. Ist das vielleicht eine alte evolutionäre Verteidigungsstrategie, die in unserer modernen Gesellschaft einfach total gefährlich ist und wo wir jetzt das nochmal überdenken müssen.
Das Interessante finde ich ja, das hat, glaube ich, das sagt Richard David Precht, erzählt das immer relativ häufig, und ich bin nicht oft einer Meinung mit Richard David Precht, aber in dem Fall schon, dass darüber gar nicht diskutiert wird, dass es dann nur geht jetzt, koste es, was es wolle, irgendwie aufrüsten, und dass überhaupt nicht darüber diskutiert wird, was bringt das eigentlich und wozu führt das eigentlich, und machen wir hier etwas, was mehr oder weniger reflexhaft gerade ist?
Ja, das ist ein riesiges Problem, das sehe ich auch so. Deswegen schreibe ich ja auch diesen Report gerade. Ich glaube, dass das eine Problem auch ist, dass da einfach sehr viel Geld natürlich dahinter steckt, was sich auch in Wählerstimmen dann hier und da ausdrückt. Zum Beispiel hat ja jetzt Rheinmetall einen Auftrag bekommen für die Produktion von diesen F-35 Flugzeugen, die Atomwaffen, die amerikanischen Atomwaffen, die hier bei uns stationiert sind, dann fliegen könnten. Und das ist natürlich erstmal ein Riesenauftrag für die. Und dann wissen wir, dass es einfach total enge Verflechtungen auch in die Politik gibt, sodass ich schon glaube, dass da eine starke wirtschaftliche Einflussnahme auch stattfindet. Da hat Greenpeace einen Report dazu. Vieles weiß man nicht, weil vieles auch dann der nationalen Sicherheit und der Geheimhaltung unterliegt. Aber ich denke, dass das eine Rolle spielt. Und an diesem Beispiel der F-35 sieht man auch nochmal, wie absurd das ist, weil das sind Flugzeuge, die jetzt gekauft werden, die noch nicht mal bis Russland fliegen könnten. Und selbst Militärs denken eigentlich können wir da irgendwie nicht so richtig was mitmachen. Man müsste die dann in der Luft betanken, wenn man damit eine Atombombe nach Russland fliegen wollte, was halt viel zu gefährlich wäre. Und es wäre auch absurd, überhaupt mit Flugzeugen Atomwaffen zu fliegen. Wenn, dann wäre viel wahrscheinlicher, dass amerikanische U-Boote, die ja auch hier unten unterwegs sind, das übernehmen würden. Also das ist im Grunde eine absolut sinnlose Investition, wo ich denke, dass das geht einfach nur um Geld.
Wie sehr werden Sie gehört? Ich habe gelernt, dass Sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz waren, ne? Wie sehr werden Sie in dieser ganzen Diskussion, die gerade jetzt läuft und wo man den Eindruck hat, die Entscheidung ist eigentlich gefallen, koste es, was soll, werden Sie als Organisation, als Person gehört, wie werden Ihre Argumente aufgenommen?
Also wir haben große Schwierigkeiten, überhaupt in die Medien zu kommen, weil wir den Eindruck haben, dass viele einfach sehr, sehr auf transatlantischer Linie sind, sodass wir eher in lokaleren Zeitungen mal gehört werden. Das mit der Münchner Sicherheitskonferenz war tatsächlich ein ganz großes Glück. Da kommt eigentlich sonst überhaupt keiner rein. Das liegt daran, dass da ein kleiner Verein in München ist, die schon lange gute Beziehungen zu Wolfgang Ischinger aufgebaut haben. Und die dürfen jedes Jahr einen Maulwurf quasi schicken.
Das waren Sie diesmal?
Ja.
Okay. Wie war das? Also was war, gab es dann überhaupt noch Platz, um über Abrüstung zu diskutieren, weil das eine ist ja, das ist genau die beiden Sachen. Alle können jetzt wie geisteskrank aufrüsten und so, und dann ändert sich ja am Kräfteverhältnis im Zweifel gar nichts. In Klammern, wir brauchen nicht mehr Atomwaffen, es sind genügend da. Über Abrüstung, ist das überhaupt ein Thema noch da gewesen?
Nee, also das ging sehr viel darum, dass Europa jetzt massiv und schnell aufrüsten muss, weil einfach die USA nicht mehr so vertrauenswürdig erscheinen, und es waren ja auch viele Rüstungsfirmen da, viele Thinktanks, die auch zum Teil von Rüstungsfirmen irgendwie mit gesponsert sind oder so. Und Hauptthema war eigentlich, wie können wir jetzt schnell genug die Industrie ausbauen und das auch finanzieren, und wie können wir vor allem auch die Infrastruktur irgendwie auf den Krieg vorbereiten. Und das fand ich am unheimlichsten, dass er eben auch nicht nur Rüstungsfirmen da sind, sondern auch viele Bundesgelder da reinfließen, also auch viele Ministerien an der Ausrichtung dieser Konferenz beteiligt sind, die ja aber völlig undemokratisch und intransparent eigentlich ist. Und zum Beispiel gab es eine Veranstaltung vom Gesundheitsministerium und eine irgendwie vom Verkehrsministerium, wo dann diskutiert wurde, ja, wir sind selbstverständlich voll dabei, wir werden jetzt das Gesundheitssystem umbauen und wir werden die Straßen alle fertig machen und juhu und so.
Das ist interessant, also was interessant ist es nicht, aber ein bisschen erstaunlich. Es gab ja mal in Deutschland eine große Friedensbewegung, so, und jetzt fragt man sich, Wo ist die denn jetzt eigentlich? Wo sind die Menschen, die ja auf die Straße gehen? Wir haben das jetzt unter anderem gehabt, ist schon ein bisschen her, in Hamburg, dass die Menschen gegen Katharina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin, auf die Straße gegangen sind. 15.000 Menschen. Aber wo ist die Friedensbewegung? Was ist daraus geworden?
Also die sind einfach alt geworden.
Okay.
Das sind ja Leute, die so um die 70 oder 80 sind. Mhm. Die sind schon noch da. Das ist auch wichtig. Also die machen lokal viel, aber kommen natürlich jetzt auch langsam mit ihren Kräften irgendwie so ein bisschen an ihr Ende. Und es fehlt einfach total der Nachwuchs. Ich glaube, das liegt einmal daran, dass es ein Generationenwechsel ist, dass man nicht das Gleiche macht vielleicht wie die Eltern. Und aber auch, dass die Friedensbewegung im Grunde dachte, wir haben es geschafft, als die großen Abrüstungsverträge waren. Und dann wollte man nicht mehr über dieses unheimliche Thema nachdenken. Es geht jetzt halt auch langsam wieder los. Die Kampagne ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, habe ich schon seit 20 Jahren begleitet. Die ist im Grunde gegründet worden, um dem Ganzen ein jüngeres Gesicht zu geben, auch mit jungem Design und vielen jungen Menschen und so. Das funktioniert auch, aber das hat ein bisschen eine andere Technik. Da geht es nicht so sehr darum, dass man jetzt die 100.000 auf die Straße bringt, weil das jetzt auch nicht gehen würde, sondern man hat sehr viel politisch gearbeitet und eben eine große Gruppe von Ländern, also die große Mehrheit der Länder weltweit im Grunde durch ganz viele Gespräche und sowas dazu gebracht, sich zu der sogenannten humanitären Initiative zusammenzuschließen. Das bedeutet, diese Länder, alles Nicht-Atomwaffenländer, sagen, die Folgen wären so katastrophal, wir wollen da jetzt nicht länger auf dieses Hin und Her und nicht abrüstende Atomwaffenstaaten warten, sondern wir wollen jetzt einen Ächtungsprozess. Mhm. Und das wurde 2017 dann in den UN beschlossen, dass es den Atomwaffenverbotsvertrag geben soll. Da gab es ganz viel Widerstand interessanterweise der Atomwaffenstaaten dagegen. Also die USA amerikanische Botschafterin hat noch mit einigen anderen dann vor der UN so eine Art Demo gemacht. Die haben versucht, verschiedene Sanktionen, vor allem gegen kleinere Länder des globalen Südens irgendwie auszusprechen, dass sie da nicht dazukommen, weil sie im Grunde verstanden haben, dass das eine starke Kraft sein wird, weil auf die gleiche Art und Weise sind auch andere Massenvernichtungswaffen schon geächtet worden, so wie Chemiewaffen, Biowaffen. Das fängt nicht mit denen an, die davon profitieren oder die damit Geld verdienen, sondern es waren immer zuerst wo das am meisten Leid verursacht hat, die sich zusammengeschlossen haben.
Und ist das der Weg, weil wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit oder die Hoffnung zu haben, dass Atomwaffen verschwinden, dass die komplett verschwinden von dieser Welt, die ist ja gering. Also da ist dieser andere Weg, dass sie geächtet werden, dass der Einsatz, vielleicht sogar der Besitz geächtet wird, die Neuanschaffung. Ist das der vielversprechendere Weg?
Ich denke, das ist der Weg dazu, dass sie irgendwann verschwinden werden.
Ja.
Weil man eben gesehen hat, dass es bei anderen Dingen auch auf diese Art und Weise funktioniert hat. Es geht um den moralischen Druck.
Mhm.
Und ein ganz wichtiges Argument, was auch dazu beitragen wird, ist, dass erkannt werden wird, dass es eigentlich wenig Nutzen tatsächlich für Atomwaffen gibt. Erstens, wir wissen, Abschreckung funktioniert nicht immer. Es gibt auch Atomwaffenstaaten, die angegriffen worden sind. Und zweitens, militärisch kann man sie fast gar nicht einsetzen, wegen der hohen internationalen Ächtung und auch wegen den Folgen auf die eigene Bevölkerung. Das heißt, das sind so die beiden Hauptargumente, glaube ich. Ich glaube, dieser wachsende moralische Druck, dann der fehlende tatsächliche Nutzen und einfach dieses unglaubliche Risiko. Das beeindruckt ja schon auch konservative Politiker, dass das, solange das Risiko nicht null ist, ist einfach nicht akzeptabel.
Wir haben eben gerade über die Friedensbewegung gesprochen. Ändert jetzt irgendwas was bei den jungen Leuten daran, dass das Thema mit der Wehrpflicht wieder aufkommt?
Ja, das ist schon wichtig. Da merken wir in unserem Verein Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs in Deutschland, dass mehr junge Leute kommen und da versuchen wir natürlich, das einzufangen und auch die Themen.
Und das müssen das Ärzte und Ärztinnen sein oder können das auch andere Leute sein?
Da bei diesem Verein können auch andere Menschen aus dem Gesundheitsbereich mitarbeiten.
Okay.
Aber wir haben aber auch noch ICAN in Deutschland, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Das ist offen für alle. Das ist natürlich toll. Wir freuen uns da über jeden, der dabei ist.
Wie finden Sie dann eigentlich, wenn dann die Amerikaner sagen und auf die Deutschen gucken und sagen, ihr müsst doch verstehen, dass wir jetzt den Iran angegriffen haben, um eben zu verhindern, dass die auch noch eine Atombombe kriegt. Das ist doch was Gutes, was wir da gerade machen. Da gab es ja einen großen Streit dann zwischen Friedrich Merz und Donald Trump. Also ist das so, dass man sagt, ja okay, der Zweck heiligt die Mittel?
Nein, also es gibt ja überhaupt keinen Beweis, dass der Iran da aktuell ein Programm hatte. Es gab selbst amerikanische Sicherheitsleute, die gesagt haben, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Hinweis drauf letztes Jahr. Und außerdem ist das natürlich das beste Beispiel, jetzt für andere Länder auch zu sagen, wir müssen dann schnell Atomwaffen haben, damit uns das nicht passiert. Also Kim Jong-un hat ja Anfang März eine Rakete getestet und hat gesagt, jetzt habe ich doch nochmal bewiesen, dass ich das auch mit Atomwaffen könnte.
Absolut. Und man fragt sich natürlich auch, und das ist vielleicht der beste Beweis, die Ukrainer, die waren ja mal, nachdem die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, eine Atommacht und haben diese Atomwaffen abgegeben. Und wahrscheinlich wären sie, wenn sie es nicht getan hätten, nicht angegriffen worden. Ne?
Das kann man tatsächlich natürlich überlegen. Ja. Also es ist ein bisschen hypothetisch, weil aber man muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich funktioniert Abschreckung. Wenn ich irgendjemand mit Mord und Totschlag bedrohe, dann macht er erstmal was. Aber die Frage ist ja, ob es langfristig funktioniert. Und ich finde, deswegen ist dieses Ukraine-Argument so ein bisschen vereinfacht. Und es ist auch hypothetisch, weil das waren immer sowjetische Atomwaffen unter Kommando von Moskau. Wenn die versucht hätten, sich die irgendwie anzueignen, hätte das schon viel früher möglicherweise Krieg und Konflikte geben können.
Was macht Ihnen in dieser ganzen Beschäftigung mit dem Thema Mut?
Dass alle Leute das eigentlich verstehen. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es sich dreht. Also nicht alle, die damit Geld verdienen, nicht. Aber es ist immer noch eine große Mehrheit, die auch trotz Ukraine-Krieg wirklich gegen Atomwaffen ist, selbst in den USA.
Und die Angst habe ich gesehen, da haben Sie auch Statistiken, die Angst vor Atomwaffen ist nach wie vor sehr, sehr groß. Interessant war ja, dass man in Deutschland sich von der Atomkraft dann von einem Tag auf den anderen verabschiedet hat, nach dem, was in Fukushima passiert ist. Ob das dann am Ende schlau, wie finden Sie das eigentlich? War das schlau?
Ja, ich halte das für schlau, denn es ist ja einfach unglaublich, wie jetzt die erneuerbaren Energien in der Lage sind, im Grunde alles zu machen. Und ich glaube, die Tatsache, dass die Kernenergie immer noch so eine starke Lobby hat, das hängt eben genau damit zusammen, dass das die Voraussetzung ist, um Atomwaffen zu entwickeln. Insofern bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, dass das in Deutschland gelungen ist. Und ganz von einem Tag auf den anderen war es ja nicht. Das hatte einfach schon ganz viel mit Zivilgesellschaft zu tun. Und die werden wir sicher auch für dieses andere Thema brauchen. Da kann man bestimmt viel auch lernen und viel Kraft schöpfen aus der Atomenergie.
Ist das Problem der Friedensbewegung und auch Ihrer Organisation, dass natürlich das so bedrohlich und beängstigend ist, dass es eben wahrscheinlich doch im Moment noch zu wenig Leute gibt, die sich damit beschäftigen, weil das so, wenn man da eintaucht, so wie Sie, man natürlich schnell fatalistisch werden kann, sagen, es kann jeden Tag 1800 Atombomben, die auf der höchsten Alarmstufe sind. Dann denkt man über KI nach, dann denkt man über irgendeinen nach, der einen Fehler macht. Das kann ja, während wir hier sitzen, kann jetzt irgendwie aus irgendeinem Versehen eine Atombombe hochgehen. Und das lässt einen natürlich dann fatalistisch werden. Wenn man fatalistisch wird, dann sagt man, nee, was kann ich als Einzelner dagegen?
Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall ein Problem. Andererseits kann man es natürlich auch andersrum sagen. Man kann sagen, es gibt so viele nette Menschen mit gutem Menschenverstand, die in den richtigen Situationen die richtige Entscheidung getroffen haben, dass es noch nicht geknallt hat. Haben wir auch denen zu verdanken, vor allen Dingen. Und wir sind einfach ja die Mehrheit, das zeigt sich ja in den Umfragen, es sind nicht nur 120 Länder oder was in der Welt, die schon das Atomwaffenverbot unterstützen, also 70% wirklich, sondern einfach auch die große Mehrheit der Bevölkerung, die das irgendwie nicht wollen. Aber ich glaube tatsächlich, diese Angst ist ein Problem, deswegen mache ich auch Cartoons gerade für meinen Bericht über Angst und so, wo das einmal Aliens und Darmbakterien aus der Metaperspektive und aus der tiefen Innenperspektive sozusagen einmal alles kommentieren. Und die Darmbakterien sprechen dann halt über den Stress, der entsteht, wenn man Angst hat und bla bla bla. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist, das Wissenschaftliche direkt zu verknüpfen, aber ich glaube, Humor kann schon helfen.
Was sagt es uns, dass solche, die wir erstmal sagen würden, also Irre ist ein großes Wort, aber wie Kim Jong-un, wie Donald Trump, wie Wladimir Putin, also Menschen, die unberechenbar sind, die offensichtlich auch keinerlei Skrupel haben, so, aber dass selbst die am Ende bisher, toi toi toi, Atombomben nicht eingesetzt haben. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass selbst die machthungrigsten, die verrücktesten, die durchgedrehtesten schon verstanden haben, stopp, das geht nicht?
Das denke ich auch. Das ist halt unsere gemeinschaftliche Menschlichkeit. Und das ist, glaube ich, das, wo wir jetzt mehr den Fokus drauf legen sollten. Und Trump hat schon ein gewisses Bewusstsein. Er hatte einen Onkel, der war Physikprofessor und war auch sehr besorgt über Atomwaffen. Deswegen hat Trump da schon Angst vor. Und ich habe auch mit vielen konservativen Politikern und Diplomaten gesprochen und denen einfach mal diese Overkill-Kapazität gezeigt, wo man wirklich sieht, es ist ungefähr 500 Mal so viel Sprengkraft wie im Zweiten Weltkrieg oder sowas. Und gibt es da einen rationalen Grund für? Und die haben auch alle gesagt, nee, kann man rational überhaupt nicht erklären, ist Wahnsinn.
Ist es so ein bisschen wie, ich habe da mit Olaf Scholz drüber gesprochen, da ging es aber sozusagen um die Bürokratie in Deutschland. Da hat er gesagt, wir haben da ein System geschaffen, in dem wir uns verheddert haben, aus dem wir nicht wieder rauskommen. Gilt das für die Atomwaffen auch?
Ja, das gilt auch dafür, weil einfach ja so diese Geschichte funktioniert im Grunde gut. Mhm. Die Angst ist so groß, deswegen kann man leichter von überzeugen, dass man Atomwaffen braucht, und gleichzeitig sind einfach die wirtschaftlichen Interessen so stark und die Klüngel einfach auch so problematisch.
Man bräuchte ja, ehrlich gesagt, man bräuchte ja gar nicht so viel. Wenn jeder zwei Atombomben hätte mit einer Sprengkraft, würde das ja als Abschreckung völlig reichen.
Genau, das ist auch das, was auch viele Militärs sagen. Lass uns das Ganze auf 5 U-Boote beschränken. Ja, genau. Und vor allen Dingen diese Interkontinentalraketen brauchen wir eigentlich überhaupt nicht. Sie sind nur gefährlich, weil sie dazu führen würden, dass als erstes die Silos angegriffen werden und flächendeckend einmal das Land bombardiert wird. Insofern wäre es eigentlich viel schlauer, das alles auf U-Booten zu haben. Trotzdem ist einfach dieser Einfluss der Lobbygruppen da so stark, dass die jetzt auch wieder neue Interkontinentalraketen bauen wollen.
Das habe ich noch gar nicht bedacht, dass natürlich, wenn man dann das hat, dass man dann natürlich erstmal die Standorte von Atombomben angreifen würde, weil dann würden die Atombomben irgendwie im eigenen Land explodieren im Zweifel, ne? Wenn man die treffen
ja,
würde.
Ja, das ist ja dieses Prinzip MAD, M-A-D, ja. Mutual Assured Destruction, wo ich wahrscheinlich auch ein Kapitel mache, ist MAD really MAD. Was eben besagt, dass zwischen den USA und Russland Atomwaffen auf höchster Alarmstufe sind, nämlich weil die Flugzeit für so eine Rakete zwischen den Kontinenten so 20 Minuten ist oder 30. Das heißt, sobald die beispielsweise in den USA auf dem Radarschirm auftaucht, hat der amerikanische Präsident noch 10 bis 15 Minuten, um zu entscheiden, ob er seine eigenen Atomwaffen startet, weil ansonsten würden die zerstört werden eben durch diesen Angriff.
Ah, okay.
Genau. Und deswegen wäre es natürlich eigentlich besser, wenn man gar nicht diese landgestützten Atomraketen hätte. Und ein Freund von mir hat eine Studie gemacht, wo er so eine VR-Brille gemacht hat und Leute in die Situation des Präsidenten versetzt hat, der jetzt innerhalb von diesen 15 Minuten entscheiden soll, ob er die Atomraketen startet oder nicht. Und alle reden auf ihn ein. Und es ist ein total komplexes technisches System, das er beurteilen muss. Und erschreckenderweise haben halt die meisten von den Leuten, die diese Simulation gemacht haben, dann irgendwann auf den Knopf gedrückt, obwohl sie eigentlich gar keinen.
Ja, weil du denkst dann irgendwie, oh Mist, also was ist die Alternative ist, die Bombe kommt und zerstört unsere eigenen Bomben, dann kann ich gar nichts mehr machen. Aber das Ergebnis ist am Ende dasselbe, ne?
Das Ergebnis ist dasselbe, und das ist ja auch diese sehr bewegende Geschichte von Stanislav Petrov, der, wo es den Film gibt, The Man Who Saved the World, der nämlich in dieser Situation war, in einem Kontrollzentrum irgendwo in Russland, und es erschien ein Angriff und es sah alles echt aus und so, und er hat dann entschieden, nicht darauf zu antworten, also den Befehl zu missachten und nicht die eigenen Atomwaffen abzuschicken, weil er dachte, selbst wenn ich sterbe, sollen ja nicht die anderen auch alle sterben. Wenn ich tot bin, ist ja eh egal. Und naja, und er ist dann aber entlassen worden und ist ganz einsam und so. Dann.
Aber am Ende hatte er recht, ne? Am Ende war es ein Fehlalarm.
Er hatte am Ende recht, es war ein Fehlalarm, genau. Ja.
Hoffen wir, dass, wenn sowas nochmal. Würden Sie sagen, es ist keine Frage, wann, sondern ob? Entschuldigung, es ist keine Frage, ob, sondern wann eine Atombombe irgendwann explodiert?
Ja, also statistisch gesehen natürlich schon. Das kann man ja. Das ist auch interessant, dass es so schwierig ist, sich ein Risiko über eine lange Zeit vorzustellen, so ein kumulatives Risiko. Wenn wir jetzt zum Beispiel denken, es gibt irgendwie eine Chance von 0,5% pro Jahr. Dann sind das über 50 Jahre schon 22%. Stimmt. Einer, der jetzt zum Beispiel spielt oder so, der weiß, er muss es nur oft genug probieren, dann irgendwann hat er es. Oder bei 2% hätten wir schon 60%. Insofern wird es irgendwann passieren, aber zum Glück gibt es ja die Menschen, die das eigentlich verstanden haben. Darauf müssen wir setzen.
Und Sie haben dazu beigetragen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.